Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte oder darf euch heute einen Vortrag halten über das rechte Beten, über das persönliche Gebet. Und eigentlich würde ich es selber gern können, selber gern lernen. Sicher ist das ein Weg, der über das ganze Leben geht und der nichts anderes heißt als Beziehung, Beziehung zu ihm. Umgang mit ihm, und das ist der Himmel auf Erden, wenn er uns begegnet. Und er tut es nur auf eine leise Art, so wie hier im Brot, wo er ganz und gar da ist, aber sich so zurücknimmt, weil er möchte, dass wir auf ihn zugehen. Das ist eine demütige Liebe, die er uns entgegenbringt. Und ein Herz, das voll Sehnsucht wartet auf die Begegnung mit unserem Herzen. Ich möchte gleich vorausschicken, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein wird, sondern einfach das, was mein aktueller Werdegang mir bisher aufgezeigt hat, auch die vielen Fehler, wie ich es nicht machen soll. Und nach oben hin habt ihr allen Spielraum von Gott, da weiterzubauen. Das persönliche Gebet im Gesamtkonzept der Berufung zur Heiligkeit. Das ist ja die Bethanien-Vortragsreihe. Und ich will das ein bisschen vermischen mit Teilen von meinem Leben, Auszügen aus der Bibel. Wer will, der kann. Wer die Bibel zur Hand hat, der kann ein bisschen mitblättern. Wer Lust hat, müsst nicht. Ich lese eh euch vor. Vielleicht die einzelnen Stellen, wenn euch was anspricht, dass es euch aufschreibt. Wie ihr wollt's. Der Vortrag ist geteilt in drei Hauptteile, zwei kurze zur Einführung und dann einen längeren, der geht dann über das Gebet des Herrn, über die einzelnen Teile. Teil 1 ist das Gebet der Eltern, Klammer auf, im Mutterleib. Wie man mittlerweile weiß, ist Leben von der Zeugung an und auch sehr früh schon eine Seele da, also von Anfang an, die auch alle Stimmungen, alle die geistige Welt, sagen wir so, der Eltern und der Familie mitbekommt. Schon im Mutterleib, und ihr kennt es von den anderen Vorträgen, da gibt es wirklich auch Heilungsgebete und Heilungsbitten um die Wunden, die im Mutterleib schon geschehen sind, Wunden der Ablehnung während der Zeugung, später, ich will dich gar nicht und so weiter. Das Kind im Mutterleib lebt und ist hellhörig. Hellhöriger, als wir es oft sind. Und nach der Geburt lernen wir auch, das wissen Psychologen, das haben wir erst im Vortrag gehört in der Diözese, die sagen uns, dass die Persönlichkeit, unsere Persönlichkeit gebildet wird, zum Teil durch die Anlagen, was schon da ist, das merkt man, jedes Kind ist anders, und dann durch Spiegelung von Vater und Mutter. Das heißt, das Kind schaut, wer bin ich, weiß noch gar nichts, hat noch kein Ich-Bewusstsein und sieht in der Regel das Gesicht der Mutter und es sollte hoffentlich lächeln. Ja. Und dann denkt das Kind, ach, das bin ich und ich bin willkommen und die Welt ist gut, weil die Mama lächelt. Ja. Und wenn die Mama nicht gelächelt hat, ich hoffe, da ist keiner dabei, dann wird es schon schwierig am Anfang. Das ist gleich, ja, dann ein schwerer Start für das Baby. Wir kopieren die Verhalten und Handlungsweisen unserer Eltern. Und das gilt ganz besonders fürs Beten. Wir können den anderen noch so sagen, du musst beten, du musst mit Gott sprechen. Wenn der andere nie sieht und auch nicht empfindet, dass wir es tun und dass es anziehend ist, ja, dass es was Schönes ist, das, was ich auch haben möchte, dass ich kopieren mag, nachmachen mag, aufnehmen mag in mein Lebensprogramm, dann wird alles Predigen nichts nutzen. Das gilt ganz besonders für uns Priester. Max Buber hat mal gesagt, Tänzer, ich werde am Du. Genau das ist es. Wir wachsen aneinander. Und in der Regel ist es so, wenn wir was Gutes sehen, was wirklich Gutes, Pater Bernhard hat ein Buch rausgeschrieben, nur die Liebe halt, also was voll Liebe ist, voll Barmherzigkeit, was so schön ist, dass wir heulen müssen, dass wir Gänsehaut kriegen, dann ist das was, was uns im Leben tief berührt in der Seele und wo wir übernehmen, wo wir sagen, ja, das ist was für mein Leben, so möchte ich auch werden, das ist begehrenswert. Leider gibt es auch Dinge, die man nachahmen, die nicht begehrenswert sind. Oft machen wir es nur, weil wir es uns schützen wollen oder weil wir es nicht anders gelernt haben. Psalm 139. Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Wesen und Identität des Menschen, unsere Identität, nach der wir suchen, die geschieht also durch Prägung und die natürlichen Anlagen. Ich möchte es kurz betonen, weil es ein aktuelles Geschehen ist und in dieser Runde darf man es auch ohne große Widerworte mal aussprechen. Die Menschheit ist heute ganz besonders, vielleicht wie nie zuvor, was ich sonst nicht sage, weil die Menschheit war nie gut. Aber in dem Bereich vielleicht wirklich wie nie zuvor in einer Identitätskrise. Das heißt, ganz besonders Gender ist ein Stichwort. Der Mensch weiß gar nicht mehr, wer er ist. Und man möchte uns vorgaukeln und die Medien möchten es uns mitteilen und die Kinder sollen das so lernen, dass wir wählen könnten, was wir sind. Jetzt wählt euch mal als Fünfjähriger, ob ihr Mädchen oder Bub sein möchtet. Ja, das ist die totale Verwirrung, das ist die totale Überforderung für so einen kleinen Menschen. Und der Mensch, wenn er wachsen wird, wird sicher nicht mehr wissen, wer er ist. Ja. Unsere Identität bekommen wir von Gott und die ist immer verschüttet. Ja. Vollkommenheit will er uns schenken. Das ist ein Weg und die Vollkommenheit, die erlangen wir im Himmel. Und das ist auch eine ganz große Frage auch von den Heiligen, heiliger Teresa zum Beispiel. Wer bin ich? Gott, wer bist du? Das ist die erste Frage. Und je mehr ich Gott erkenne, desto mehr erkenne ich, wer ich eigentlich bin. Weil ich bin einzigartig. Die heilige Hildegard schreibt, die Engel, ein Engel, ein einziger Engel, ist eine größere Schöpfung, als das ganze sichtbare Universum. Ja. Und ebenso vergleichbar ist es mit uns Menschen. Der Mensch, das sind so viele Talente, so viele Eigenschaften. Die Gehirnforscher wissen das auch. Unser Gehirn wird vielleicht so 6-10%, wenn überhaupt, genutzt. Da ist Unglaubliches angelegt. Das wird im Himmel offenbar. Aber Gott will uns jetzt Stück für Stück da schon weiterführen. Der Himmel beginnt jetzt. Wer sind wir? Wer bin ich vor dir, Gott, in meiner Einzigartigkeit? Und unser Lebensziel muss daher sein, unsere Identität zu erkennen und unser Wesen, wer ich bin, an seinem Wesen, am Gottmenschen. Teresa von Avila sagt, die Erlösung und das Menschsein, ich gehe später auch noch gezielter darauf ein, geschieht durch die Menschheit Christi, das heißt, wir lesen in der Bibel, wir schauen, wie hat er gehandelt, wie ist es richtig zu handeln und dann versuchen wir das nachzuahmen und uns auch im Gebet darauf einzustellen, dass unser Herz oder darum zu bitten, dass unser Herz so wird wie sein Herz und wenn wir dann immer mehr so handeln wie er, also immer mehr zweiter Christus werden, was Paulus möchte und uns als Auftrag gibt, dann merkt man, wie schön das Leben eigentlich wird. Weil wir nicht mehr menschlichen Gesetzen und Regeln folgen, sondern seinen Geboten. Und das ist das Gebot der Freiheit, so zu handeln wie er und so zu sein wie er. Und so kann Jesus auch als Einziger mit Recht sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, sagt er zu Philippus, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Er möchte, dass wir nur mehr den Willen des Vaters tun, so wie er. und dass der Vater in uns lebt. Das ist unser Lebensziel. Und er sagt es in Römer 8, 29, denn alle, die er im Voraus erkannt hat, das sind wir, das seid ihr, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern sei. Die Erziehung im Glauben, Teil 2. Ich will da kurz von meiner Kindheit erzählen, was ich mitbekommen habe. Und da, das ist ein bisschen eine Aufzählung mit Beispielen, also was es verschiedene Gebetsarten gibt. Das meiste werdet ihr kennen, vielleicht ein oder zwei noch nicht. Das eine ist, dass Eltern Rituale, Gebetsrituale einüben sollten mit ihren Kindern. Das sage ich auch gern beim Beichtgespräch. Nur wenn es nur ein Kreuzchen ist auf die Stirn, beim Schlafengehen, beim Aufstehen oder wenn die Kinder zur Schule gehen, Jesus segne und schütze dich, so wie es der Pater Alois immer macht. Und die Wissenschaft sagt, 40 Mal wiederholen, dann ist es drin und dann vermisst man es eigentlich schon. Und unsere Eltern haben das auch gemacht. Also meine Mutter hat mit uns Abendgebete, die ist ins Zimmer reingekommen, Kerzchen angezündet, Jesusbild. Manchmal sind sie mit Puppen gekommen, die haben dann irgendwelche Sachen erzählt. Das haben wir geliebt, es bleibt hängen. Morgengebet. Wie fröhlich bin ich aufgewacht. Kennt ihr das? Die Österreicher haben andere. Tischgebet, oh Gott, von dem wir alles haben. Das kennt ihr. Ist rübergeschwappt von Bayern. Und das Abendgebet hieß bei uns, müde bin ich, geh zur Ruhe. Segen mit Weihwasser hat man schon. Freifürbitte war bei uns in der Kindheit, gab es fast nicht, leider. Das habe ich das erste Mal in so einer charismatischen Gebetsgruppe mit 4 Leuten oder so kennengelernt. Die haben alle persönliche Bitten an Gott geredet und dann waren sie beleidigt, weil ich das nicht wollte. Ich habe mich gar nicht getraut. Ich habe gedacht, das sage ich nicht. Ich meine es. Von meiner Schwester, die Kinder, die machen das teilweise. Also die Eltern versuchen selber, ganz einfache Bitte an Gott zu richten, mit den Kindern zu sagen, schau mal, wofür könnten wir heute danken, was war heute schön, wofür möchtest du Danke sagen, wofür möchtest du bitten. Kommen oft interessante Sachen von den Kindern, aber was sie in der Familie rausfischen, sind oft die entscheidenden Dinge. Geschichten aus der Kinderbibel gab es bei uns viele. Wichtig ist wirklich die Kinderbibel. Weil selbst für Erwachsene ist die Bibel schwer und ich habe Bibel lesen eigentlich auch erst gelernt durch die Lectio Divina, dass man kurze Abschnitte sich durchmeditieren kann und soll. Und dass die Bibel selbst nicht zu lesen ist wie ein Roman, das ist zu schwer, das ist zu gehaltvoll. Das ist wie wenn er Pralinen esst, wie wenn er ein Hauptmenü esst. Nach 10 sagt er mir schlecht, ja, es ist zu viel, es ist zu intensiv, die Bibel. Das Wort Gottes. Rosenkranz gab es bei uns. Dann der Rosenkranz selber, den habe ich irgendwann akzeptiert als Kind. Der dauert so und so lang. Da muss ich ruhig sein. Heute sagen die Eltern, ja, nee, beim Rosenkranz, das überfordert die Kinder. In meiner Familie, da machen sie es wenig. Es ist schwierig, da kann ich kein Rezept geben für die Familien. Das muss man im Gebet auch herausfinden, was die richtige Dosis ist und was Gift ist auch. Ja, zu viel, das kann wirklich verschrecken. Und ich erzähle mal gern ein Beispiel, dass meine Mutter, wir haben die 10 Brigitta, Vater unser, über 10 Jahre, das war für Kinder nach dem Rosenkranz noch angehängt. Selbst das hätte ich akzeptiert, aber dann gab es eine unbegrenzte Anzahl an persönlichen Vater unser Bitten. Und da ist der gerechte Zorn in mir entbrannt als 12- oder 13-Jähriger. Und ich bin mehrmals raus, habe die Türe zugeknallt, weil ich nicht wusste, wann es endlich zu Ende ist. Und meinen Eltern immer noch mal ein Vaterunser für die Tante, für den kranken Onkel, für den Weltfrieden, für Schwierigkeiten beim Arbeitnehmer und so weiter und so weiter. Und ich habe immer gedacht, jetzt ist es zu Ende. Und mein Zorn war zum einen, dass ich es nicht im Griff hatte und zum anderen, was ich auch im Nachhinein noch richtig finde. Ich habe gesagt, wir haben doch schon gebetet, Gott weiß doch alles. Ich meine, es war ein bisschen Ausrede, dass es zu viel ist, ja. Aber eigentlich, Gott weiß doch schon alles. Ja? Das war so ein bisschen die Sorge, er könnte sich um das Detail nicht kümmern. Gehe ich auch später noch drauf ein. Stoßgebete, das ist was unglaublich Wichtiges, wo ich 20 Jahre lang total verworfen hatte. Und zwar mein Onkel, der war Priester in Vesperbild. Und der hat uns ganz einfache Stoßgebete beigebracht. Und zwar nur, Jesus, Maria, ich habe euch lieb, rettet Seelen. Jesus, Maria, ich liebe euch, fertig. Und das soll man einfach immer wieder beten. Beim Pater Buob habe ich es jetzt wieder gehört. Und das ist wirklich was, was ich auch später noch ein bisschen näher ausführen werde. Das Stoßgebet ist wirklich für jeden. Und das ist das eigentliche persönliche Gebet, gerade für die Leute, die sagen, naja, die Mönche, die haben schon ihre Gebetszeiten, aber ich habe voll zu tun, von früh bis spät. Meine Familie und mein Arbeitgeber und so, die lassen mir keine freie Minute. Man kann zumindest mal seufzen. Ach ja, für dich zum Beispiel. Oder ähnliches. Wie gesagt, dazu auch noch später. Ich habe mir auch überlegt, wie es wohl bei Jesus war. Und da gibt es auch einige Geschichten im Thomas-Evangelium oder bei Valtorta. Das ist apokryphe Literatur oder Privatoffenbarung. Das darf man glauben, es nutzt, aber es ist nicht notwendig. Ich habe mich gefragt, was wissen wir sicher? Also wir wissen sicher, Jesus war Jude, ist im jüdischen Glauben erzogen worden. Und von Josef heißt, was war Vater und Mutterbild für ihn? Josef war ein Gerechter heißt immer barmherziger, ein gütiger Mann. Also er hat da den barmherzigen Vater, den er später erzählt hat, auch im Leben kennenlernen dürfen durch den Josef. Und von Maria wissen wir ein paar Sachen mehr. Sie war auf jeden Fall voller Nächstenliebe. Wo sie gehört hat, die Elisabeth braucht Hilfe, hat sie nicht viel Zeit verstreichen lassen und ist über den Berg geheilt. Sie war voller Glaube. Der Engel hat ihr was Unmögliches gesagt. Sie hat nachgefragt, sie war von klarer Vernunft, aber sie hat auch gesagt, wie soll das geschehen? Wo er gesagt hat, ja, der Heilige Geist wird dich überschatten, hat sie gesagt, gut, Fiat, Amen, es geschehe. Ja? Auch wenn ich es als Mensch nicht fassen kann, es geschehe. Maria war voll gehorsam gegenüber ihrem Kind, was extrem schwierig ist, gegenüber Jüngeren gehorsam zu leisten. Ich weiß, wovon ich rede. Was er euch sagt, das tut. Das war auf die fast Ablehnung bei der Hochzeit zu Kana, wo er sagt, Frau, was willst du? Meine Zeit ist noch nicht so weit. Er hat dann schon aufs Kreuz hingedeutet. Und sie hat gesagt, ja okay, wenn er Nein sagt, ist gut. Wenn er Ja sagt, ist gut. Er wird es richtig machen. Was er euch sagt, das ist gut, das tut. Und sie war voller Einsicht und Innerlichkeit, weil sie das, was er ihr gesagt hat, im Herzen bewahrt hat. Und so ist Maria auch ein ganz besonderes Vorbild für unser Gebetsleben. Jesus war sicher in der Bibel geschult, in der Tora. Am Kreuz betet er Psalmen, Psalm 22 und Psalm 69. Und er hat auch immer wieder die Pharisäer aus der Schrift widerlegt und korrigiert. Wenn wir dann ins Erwachsenenalter kommen, ins Jugendalter, kommt der Gottesdienst, die Erstkommunion, die Beichte. Man sagt, für die Erstkommunion ist Voraussetzung, dass wir Gut und Böse unterscheiden können und dass wir auch unterscheiden können, was normales Brot ist und was Brot des Lebens ist, heiliges Brot, wo Jesus im Brot gegenwärtig ist. Die persönliche Gottesbegegnung findet eigentlich erst in diesem Alter bewusst statt. Zuerst ahnen wir eigentlich mehr die Eltern nach. Und dann kommt das Firmenzeitalter. Das ist das Alter, wo Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war, wo man plötzlich nicht mehr auf die Eltern hört. Das ist ein ganz, ganz interessantes Alter, weil alle Pfarrer jammern. Im Firmenalter kommt keiner mehr, da gehen sie weg. Und wir können bei Jesus schauen, die Eltern sind weitergezogen und er war im Haus seines Vaters. Also er hat sich erstmal bewusst von den Eltern auch losgesagt und die Eltern haben lernen müssen, dass er einem anderen gehört. Das Kind gehört nicht mir. Und er hat gesagt, warum sucht ihr mich? Wisst ihr nicht, dass ich dem sein muss, was meinem Vater gehört? Danach aber, heißt es, zog er wieder mit ihnen und er war ihnen gehorsam. Leider ist es bei uns so und war es auch bei mir so, dass nach der Firmung wir nicht den Vater suchen, sondern die Welt suchen. Alles lockt, sind viele Versprechungen da und so kommen wir Stück für Stück weg vom Vaterhaus. Wir haben gestern Abend, vielleicht war jemand schon da, die Geschichte vom barmherzigen Vater gesehen. Cenacolo war da, die haben es gespielt in der Basilika. Und ganz viele von den Jugendlichen haben gesagt, ja, das war eigentlich ihre Geschichte. Das Weglaufen vom Vater und das Zurückkommen. Und gerade für die Eltern, die beten, die können auf den Vater schauen. Der wartet und betet zu Hause, hält Ausschau. Aber er läuft dem Sohn nicht nach. Er hofft und betet. Jesus hat als Erwachsener uns das besondere Gebet gegeben, das Vaterunser. Da heißt in Lukas 11, das ist jetzt der Hauptteil, Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Ich habe vor 4 oder 5 Jahren das erste Mal einen Menschen wirklich beten hören, das war ein Priester. Der ist bei uns nach Kleinmariazell gekommen, in seinem Sabbatjahr. Und wir waren im Kinderzimmer unten. Und er hat ein bisschen erzählt von seinem Leben. Und dann hat er zum Abschluss ein Gebet gesprochen. Und er hat so mit Gott gesprochen, dass Gott in dem Raum gegenwärtig geworden ist. Also man hat gespürt, wie er ihn anspricht. Das war wahrhaftig. Und da hat man gedacht, so muss es sein. Und so haben wohl auch die Jünger gedacht. Und deswegen haben sie diese Bitte ausgesprochen. Die haben Jesus beobachtet. Sie haben ihn gesehen, wie er mit dem Vater umgeht. Und das war so schön, so anziehend, dass er gesagt haben, Herr, so möchte man auch beten. Wie machst du das? Ja. Johannes hat es auch seinen Jüngern auch gezeigt. Bring uns das bei. Von den Heiligen gibt es als Voraussetzung für das persönliche Gebet ein Vorsatz, etwas, was man tun soll und etwas, was man nicht tun soll. Das erzähle ich ganz gern. Das eine ist vom heiligen Pfarrer von Ars. Der sagt, beten ist der Mut oder die Überwindung, in die Leere hineinzusprechen zu Gott, weil er nicht sichtbar ist. Das heißt, Jesus gibt ja auch den Auftrag, dass man in der stillen Kammer beten soll. Wenn man wirklich betet, dann müssten die anderen Leute denken, der ist verrückt. Weil ihr 1:1 so mit Jesus sprechen sollt, weil wir 1:1 so mit Jesus sprechen sollen, als wäre er sichtbar. Denn er ist da und nicht fern, sondern wirklich da. Er ist nur für uns nicht sichtbar. Und das zweite ist, das Gegenteil, sagte die Teresa von Avila, der größte Fehler beim Beten ist zu denken, Gott wäre nicht da. Weil oft betet man so, als wäre er eigentlich nicht da. Das erste Wort, das Jesus uns gibt, dem Vater unser ist, Vater. Wir haben es gerade im Lied gehört. Wir sehnen uns alle nach der Liebe des Vaters. Und Jesus und Maria, die wollen uns zu dieser Liebe, die wir verloren haben, wieder hinführen. Es gibt Mönche, die tun Jahre, Jahrzehnte lang nur Vater meditieren. Ja, so das Jesusgebet, erzähle ich später auch noch kurz was. Die sagen nur Vater, mein Vater. Die tun Gärtnern, Staubsaugen, alles Vater. Vater, um sich das bewusst zu machen. Ja. Das würde ich aber nur unter geistiger Begleitung machen, sonst könnte es auch zu viel werden. Wenn wir die Vaterbeziehung kapieren würden, würden wir anders leben, wir alle zusammen. Wir sind voller Sorge, voller Hektik, voller Eigenwillen. Und das Erste, was wir kapieren sollen, dass wir einen Vater haben, der aufpasst, der für uns da ist. Und die Beziehung des Christen, so sagt es Jesus immer wieder, muss der Beziehung vom Vater zum Kind entsprechen. Und indem wir den Vater anerkennen, erkennen wir auch an, dass wir eigentlich nur, selbst wenn wir schon groß sind, Kinder sind. Und er sagt, wenn wir nicht wie die Kinder werden, findet man ihn nicht, den Vater. Es geht um Beziehung. Es geht um Vertrauen, Geborgenheit, Einheit und die innigste Liebe beim Vater. Jesus sagt auch, wie man nicht beten soll. Er sagt in Matthäus 6,7, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das kenne ich sehr gut. Das ist das Denken, nur wenn wir viel beten, wenn wir viele Worte machen, dann wird man auch erhört, das ist ein Leistungsdenken. Jesaja sagt sehr schön, 29,13, weil dieses Volk sich mir nur mit Worten nähert und mich bloß mit den Lippen ehrt, sein Herz aber fernhält von mir, weil seine Furcht vor mir nur auf einem angelernten menschlichen Gebet beruht, darum will ich auch in Zukunft an diesem Volk seltsam handeln, so seltsam, wie es niemand erwartet. Das heißt, wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir ihn im Gebet eigentlich gar nicht meinen und er uns auch nicht hört. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Gedicht aufsagen und zu Gott sprechen. Und er merkt es, also er, Jesus, möchte ein Herzensgebet hören. Und unser Vorbild ist zum Beispiel Mose, da heißt es in Exodus 33,11, der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Und auf eine fast unmöglich erscheinende Bitte von Mose sagt Gott zu ihm, auch das, was du jetzt verlangt hast, will ich tun, denn du hast nun einmal meine Gnade gefunden und ich kenne dich beim Namen. Das heißt, wenn Gott uns kennt, wenn wir persönlich mit ihm umgehen, dann kommt er fast gar nicht aus, sagt er, naja, eigentlich hatte ich das nicht vor, wie Jesus bei Maria, aber weil es du bist, möchte ich es für dich tun. Die zweite Bitte nach Vater ist bei Lukas, dein Name werde geheiligt. Vater, dein Name werde geheiligt. Jesus lebt, handelt, spricht und wirkt in allem zur Ehre Gottes, zur Ehre des Vaters. Im Psalm 115,1 heißt es, nicht uns, o Herr, bring zur Ehre, nicht uns, sondern deinen Namen. Das ist für uns ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Wenn es darum geht, dass wir kritisiert werden zum Beispiel, angegriffen, beschuldigt. Jesus hat immer, wenn es um die Ehre des Vaters oder um die Wahrheit im Heiligen Geist ging, hat er dagegen geredet. Wo er am Kreuz war, hat er geschwiegen, da ging es um ihn. Und so sagt es in Matthäus 12,32, dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben. Johannes, der Täufer, der weist frühzeitig, als er Jesus kennenlernt, genau darauf hin, er muss wachsen, ich muss kleiner werden. Und wie machen wir dieses persönliche Wachstum, indem wir Gott groß sein lassen, so wie Maria im Magnificat. Psalm 22,4 heißt es, aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Also Gott thront auf unserem Lobpreis, wenn wir zu zweit oder zu dritt, Matthäus 18, 20, in seinem Namen versammelt sind, dann ist er mitten unter uns. Lobpreis wird in verschiedenen Bereichen unseres Lebens wirksam. Wenn wir jetzt nachdenken, wo konnten wir Gott in unserem Leben preisen, dann ist das Erste wahrscheinlich, was euch einfällt, wenn was Schönes passiert. Ja? Wenn wir lange um was gebetet haben, wenn wir aus einer Gefahr errettet worden sind, wenn unsere Gebete erhört worden sind, wenn wir merken, dass jemand da, der auf uns aufpasst. Und so schreibt es auch die Bibel, Exodus 15 zum Beispiel, wo Israel durchs Rote Meer gezogen ist. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn Rosse und Wagen warf er ins Meer. Also meine Feinde, meine Dämonen hat er zugeschüttet, vernichtet. Oder Psalm 30 von David. Ich will dich rühmen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren. Also das Erste, wo wir zum Lobpreis kommen, das ist Dank für Rettung und Gottes Hilfe. Dann gibt es einen Lobpreis, der ist meines Erachtens noch feiner, noch schöner. Den lehrt uns Maria und Jesus selber auch. Und zwar ist es, wenn man Gott ein Stückchen von seinem Wesen erkennen darf, das werden wir auch im Himmel. Wir werden Gott erkennen, wie er ist, und es dauert unendlich, weil Gott unendlich groß ist. Zum Beispiel, ich bin mal in eine Prüfung reingegangen und der Prüfer, der da saß, das ist mein jetziger geistiger Begleiter, der Pater Wolfgang. Und wir haben echt zu der Zeit sehr viel bei den Brüdern zu tun gehabt und sehr viel andere Arbeiten, und ich bin kaum zum Lernen gekommen. Und ich bin dann gleich mit reingekommen, ich versuch's mal, aber ich habe wirklich wenig gelernt, ich bin fast nicht dazu gekommen, habe es ernst gemeint. Und er hat bloß gemeint, hat so weggewischt, wir werden schon was finden. Ja. Und ich hätte heulen können, ich hätte wirklich heulen können, weil ich gemerkt habe, das ist Barmherzigkeit. Ja. Das ist wirklich Barmherzigkeit. Und das berührt uns. Und immer wenn wir das Wesen Gottes erkennen, wie groß er ist, wie schön er ist und wie gut es tut, wenn er uns begegnet, dann führt es uns zum Lobpreis. Und den finden wir zum Beispiel Lukas 1, meine Seele preist die Größe des Herrn. Kennen wir alle. Mein Geist jubelt über Gott, mein Retter, denn auf meine Niedrigkeit hat er geschaut. Also obwohl ich so klein bin, macht er mich so groß. Das Zweite ist, wo Jesus jubelt, Matthäus 11, vielleicht kennt es auch einer. Vater, ich preise dich, denn dass du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Also dass Gott nicht die Gescheiten dieser Welt braucht, sondern, ich sag mal, uns. Der dritte Lobpreis, der mir bewusst geworden ist, ist, glaube ich, der schwierigste. Den lehrt uns zum Beispiel Hiob oder auch Jesus selbst. Und zwar, wenn wir eben von der Welt gesehen, Schlimmes erleiden müssen. Leid, Krankheit, Todesangst. Da ist es wirklich schwer zu sagen, ich lobe dich, ich preise dich. Ich bete dich an, du bist gut, Vater. Da kommen ganz viel dann in Hader rein und fragen, ja, kann Gott wirklich gut sein, wenn er das zulässt? Kind krebskrank mit 10 Monaten, lebt im Sterben, was kann das Kind dafür? Das sind Sachen, die wir oft nicht verstehen. Bei Hiob und bei Jesus kriegt man eine Antwort. Hiob schreibt im 1. Kapitel, als er den schweren Aussatz kriegt und alles ihm genommen wird, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das wäre zum Beispiel ein schönes Lobgebet, ein schönes Stoßgebet für schwierige Zeiten. Der Herr hat genommen, der Herr hat es gegeben, es ist seine Sache, gepriesen sei der Name des Herrn. Oder Johannes 12, wo im Johannesevangelium gibt es keine Ölbergsbeschreibung, aber es gibt ein oder mehrere Verse von Jesus, und die heißen, jetzt, also kurz vor seinem Tod, ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Meine Seele ist erschüttert. Vater, rette mich aus dieser Stunde? Fragezeichen. Das ist unser Gebet. Und dann sagt er, aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das ist eines der größten Gebete. Das auch als Stoßgebet für schwierige Zeiten, direkt wirklich im Kampf, im Streit, in den Angriffen. Vater, verherrliche deinen Namen. Probiert es mal. Vater, verherrliche deinen Namen. Ja. Und das Letzte, will ich auch nur kurz anschneiden, bei Paulus ausführlich ausgeführtes Sprachengebet. Da habe ich früher furchtbare Berührungsängste gehabt, wo ich zum ersten Mal bei Charismatiker war. Da habe ich mir gedacht, nein, das ist nicht katholisch, das ist nichts für mich, die spinnen. Ja. Und ich habe dann gemerkt, dass es von Gott ist, dass es gut ist. Und in Römer 8, 26 ist vielleicht eine der besten Beschreibungen des Sprachengebetes, auch Lobpreis Gottes, aber in den Situationen, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was wir beten sollen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Geist selbst tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Nächste Bitte. Dein Reich komme. Matthäus ergänzt, dein Wille geschehe. Jetzt geht's ans Eingemachte. Dein Wille geschehe. Die Ursünde des Menschen in Genesis 3 ist, Fragezeichen, wer kommt drauf? Die allererste Sünde. Misstrauen? Misstrauen, ganz gut. Das ist mir noch nie so bewusst geworden. Es ist eigentlich das Misstrauen. Ja, Es ist das Misstrauen. Also ich bin auch, ich habe es nicht im Katechismus nachgelesen, aber für mich war es auch der erste, das Misstrauen. Das dürfen wir auch beichten. Das habe ich, ja, glaube ich selber. Doch, ich habe schon mal gesagt in der Beichte. Das ist man sich gar nicht bewusst, dass man Gott eigentlich nicht trauen. Das ist die tiefste Sünde, aus der viele andere Sünden hervorgehen. Weil ich Gott nicht traue, dass er das für mich machen kann, muss ich selber machen. Weil Gott für das nicht weiß, was richtig für mich ist, was das Beste für mich ist, muss ich selber entscheiden. Und natürlich dazu kommt die Sünde Satans, das ist dann das Nächste, die Versprechung, die Lüge, ihr werdet sein wie Gott. Genau, die Hoffart, der Hochmut, der Stolz. Und dann, dass wir selber entscheiden können, was gut und böse ist und nicht mehr das Gott überlassen. Dass er uns sagt, was gut und böse ist. Und das ist top aktuell. Also das Menschsein, Pater Bernhard hat es hervorragend gesagt in einem seiner Vorträge. Die Humanität, das Menschsein, was für den Menschen gut ist, was der Mensch darf, wird über Gott gesetzt. Also der Mensch, das Menschsein, die Humanität, das klingt so gut, ja. Es wird über Gott gesetzt und der Mensch darf tun und machen, was er will und geht dabei selber kaputt. Psalm 40,9 sagt, dein Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Und in Matthäus 6, also in der Bergrede, sagt er ganz klar, euch aber muss es zuerst um sein Reich, um seinen Willen gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Und weiter sagt er, sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag sorgt für sich selbst. Aus dem Misstrauen, aus dem Stolz, aus dem Eigenwillen heraus kommen wir immer mehr in Verstrickungen in unserem Leben. Und deshalb ist bei den Heiligen oder bei einer Frage nach Heiligkeit immer das oberste Kriterium bei der Prüfung von der Kirche der Gehorsam. Das heißt, Die Heiligen werden geprüft, waren sie der Kirche gehorsam und waren sie dem Evangelium gehorsam? Haben sie sich klein gemacht und Gott groß sein lassen? Und auch der heilige Franziskus, der hat gesagt, dass ich Diener bin, das ist mein höchstes Ziel. Deswegen war er auch immer nur Diakon, Diener. Das wollte er sein. Die größten Angriffspunkte für unseren Gehorsam, dass wir Gott gehorsam sein können, ist also das Misstrauen. Und ich sage euch immer ein Gegenpart dazu, Gegenpart gegen unser persönliches Misstrauen. Haben wir hier Schwester Faustina unterm Jesus zu Füßen die Worte: Jesus, ich vertraue auf dich. Ich kapiere es zwar nicht, aber ich vertraue jetzt auf dich. Das zweite ist der Eigenwille, die Besserwisserei. Und da lese ich mich gerade ein, ich kann es noch nicht beurteilen. Es ist kirchlich auch noch nicht durch, aber das ist die Picaretta, die Luisa, die ganz im Reich des göttlichen Willens leben möchte. Wie gesagt, ich kann noch kein Urteil abgeben. Der zuständige Bischof hat es gut bewertet. Und ihr Stoßgebet lautet, das ist auf jeden Fall gut, dein Wille geschehe, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus, das machen wir jetzt gemeinsam. Das ist auch so was ganz Persönliches, wo ich mir denke, das passt sicher. Unsere Sorge, Gott kann es nicht machen, ich muss es selber machen. Habt ihr auch schon Vorträge gehört? Jesus, sorge du. Auch ein schönes Stoßgebet. Und da können wir alles reinpacken. Jesus, ich bin zornig. Jesus, ich bin traurig. Jesus, machst du. Jesus, sorge du. Und das Letzte ist die Angst. Es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Wenn er zurückblickt, Gott hat euch bisher aus allem errettet. Und er wird es auch weiter tun. Und er verspricht es auch. Matthäus 28, 20. Ich bin bei euch alle Tage. Und der Name Gottes ist doch zuletzt Yahweh. Ich bin der, der für euch da ist. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Das ist zum einen, es gab mal Diskussionen, ist jetzt die Eucharistie gemeint oder das, was wir wirklich brauchen, unser Essen, unsere Nahrung. Also ich denke mir sicher beides. Da läuft die theologische Diskussion über dieses Hyperousion, das Überwesenhafte. Ich verstehe es nicht ganz. Mir ist bloß klar, wir brauchen das Brot. Und wir brauchen vor allem dieses Brot, wo er gegenwärtig ist. Und da ist das Gebet von der Teresa von Lisieux das bekannteste wahrscheinlich. Herr, gib mir Kraft, Gnade, nur für heute, nur für diesen Tag. Es genügt. Aber heute brauche ich es. Und morgen bitte ich wieder um das, was ich brauche. Das gereicht. Man ist dann auch nicht so versucht, wenn man schon denkt, oh, in 2 Wochen muss ich einen Vortrag vor Bethanien machen und jetzt habe ich so und so viel zu tun, schaffe ich nie. Ja? Nur heute. Heute ist es nicht dran. Gott wird den Tag geben und dann kann ich loslegen. Wir sollen nach Lukas 11,13 am meisten beten, dass sein Reich komme und um den Heiligen Geist. Das Fürbittgebet, das Bitte fürs eigene und Bitte für die anderen, wird aus meiner Erfahrung am besten erhört von Gott. Ja, also da ist er am schnellsten, da sehen wir auch am schnellsten die Erfolge, wenn er für andere betet, weil das reiner ist, die Bitte, ganz einfach. Die ist, wenn ihr wirklich seht, der ist in Schwierigkeiten, die SMS von der Cornelia, und es trifft euch und ihr kennt euch irgendwo wieder in der Lebenssituation und ihr könnt dann für den Menschen von Herzen beten, da fließt die Gnade Gottes in Fülle. Ein Glaubenssatz der Kirche, lex orandi, lex credendi, klingt klug, lateinisch. Aber er sagt auch wirklich was Gutes aus. Und zwar viele Menschen sagen, ich kann nicht glauben und deswegen kann ich auch nicht beten. Die Kirche sagt, du musst mit dem Beten anfangen, also dieses Reden ins Leere rein. Jesus, ich bin jetzt da, kein anderer ist da, du hörst mich, hallo Jesus. Ja, also einfach mal drauf los und schauen, was kommt, was auch zurückkommt. Die Kirche sagt, erst wenn wir zu beten anfangen, können wir auch glauben. Weil wir werden spüren, dass Jesus die kleinsten Bitten erhört. Ganz kurzes Beispiel. Ich bin jetzt in Steinerbrücke und der Pfarrer, der Zuständige, der hat gesagt, Andi, ich gehe einkaufen, brauchst noch was? Ja, Milch, Butter, bisschen Obst. Ja, eigentlich haben wir alles. Dann geht er raus und ich denke mir, Nüsse wären gut. Ja. Und ich sage zu Jesus, Herr, Nüsse wären gut. Und ich habe gewusst, weil ich es von Herzen ausgesprochen habe, dass es erhören wird, das weiß ich schon. Aber ich weiß nicht wie, das ist das Schöne. Wir sind nicht Harry Potter, Gebet ist nie magisch, es ist nie unser Eigenwille. Aber Gott erhört ihn und dann schauen, was Gott draus macht. Und dann kommt der Pfarrer heim und ich denke mir schon, wo sind die Nüsse? Keine Nüsse im Kühlschrank, keine Nüsse im Lager. Toll, Jesus. Aber ja, dann sitzt er da in der Küche, ich gehe zu ihm rein und der erste Satz, den er sagt, ja Andi, denk mal auch an die Walnüsse da unter der Bank, die im Esszimmer stehen, die ich nie wirklich realisiert habe, da sind Nüsse da, ja, so viel, eine ganze Kiste, die müssen auch weg. Ja, erster Satz nach dem Einkaufen. Ja. Und daher kommt der Glaube. Alles, ihr dürft um jeden Käse bitten, wenn das, ja, wenn das wirklich von Herzen sagt und wenn es gut ist für euch, ja, würde euch eine Antwort geben auf irgendeine Art und Weise, durch ein Kind, durch einen anderen Menschen, durch ein Ereignis, durch einen Bibelvers. Er antwortet. Ja, nicht immer gleich, nicht so, wie wir es wollen, so, wie es für uns am besten ist. Und das führt uns zum Glauben, weil es die Beziehung aufbaut, die Beziehung stärkt und wir wirklich merken, ich habe jetzt keine Visionen und keine Einsprechungen wie die großen Heiligen, aber er antwortet. Er antwortet ganz konkret dadurch, dass er für mich da ist, dass er es tut. Und das ist das Wesen der Liebe, hören und tun. In der Fürbitte können wir auch für andere glauben. Wir kennen das Beispiel von dem gelähmten Mann, wo die anderen den Mann durch die Dachluke reintragen. Und dann sagt Jesus zu den Trägern und zu dem Mann, zu dem Gelähmten, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, weil er ihren Glauben sah von den Fürbittern, die ihn dahin geschleift haben. Das ist genau Bethanien, ja. Deswegen sind dir, du hast gar nichts gemacht, aber wegen denen ist dir deine Sünde vergeben. Wahnsinn, wenn er das überlegt, was das heißt, was wir in Stellvertretung machen können. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was uns schuldig ist. Ja, der Barmherzigkeit. Ich will zwei Bibelstellen kurz rausstellen. Das eine ist der unbarmherzige Gläubiger, wo Jesus dann sagt, dir ist so viel vergeben worden, hättest nicht auch du, der du mit diesem deinem Bruder gemeinsam in meinem Dienst stehst, vergeben müssen. Also das Erste, wenn wir uns schwer tun mit dem Verzeihen, dann wäre es gut, uns ins Bewusstsein zu rufen, was hat er denn mir alles schon vergeben? Wo habe ich Misch gebaut, Leute verletzt, Gutes unterlassen, meinen Eltern gegenüber, Geschwistern, Mitbrüder, Arbeitskollegen, meiner Ehefrau, meinem Ehemann, meinen Kindern und so weiter. Ja? Wie viel hat er mir schon vergeben? Wie viel? Und wir sehen es dadurch, was er am Kreuz erleidet. Das kostet so viel. So viel. Da können wir die Schwere unserer Sünden vermuten, weil das Maß ist immer die vollkommene Liebe. Und dann können wir vielleicht leichter sagen, okay, dem gegenüber ist das eine Kleinigkeit, ist dir vergeben, fertig. Ja. Also da werden wir barmherzig, indem wir unsere eigenen Sünden erkennen. Und Römer 2, die möchte ich euch nur kurz vorlesen. Darum bist du, Mensch, unentschuldbar, wer du auch bist, wenn du richtest, wenn du verurteilst. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, da du der Richtende dasselbe tust. Wenn euch richtiger Zorn kommt, richtiger Groll, Wut, das so richtig hochkocht von innen, wenn der andere nur einen Satz spricht, dann könnt ihr euch sicher sein, die Baustelle ist bei euch selber. Ja? Gegenteil, da wo ihr heil seid, da seht ihr Gutes im anderen Menschen. Ihr interpretiert euren eigenen Seelenzustand in den anderen hinein. Und da gibt's, will ich doch mal noch die Valtorta herziehen, ein ganz schönes Beispiel von der Gottesmutter, wo sie mit Jesus schwanger war und der Josef gekommen ist. Da erzählt die Valtorta, dass die Hauptsorge von der Maria war, dass Josef nicht sündigt. Ja. Also sie hat nur das Gute gesehen und nur die Angst, sie könnte sündigen, die war in ihr selber, sie will nichts gegen den Willen Gottes zu tun und gar nicht die Angst, dass Josef sie verurteilen könnte oder sie beschimpfen oder sonst was wir uns denken würden, dass er einen schlechten Ruf bekommt, sondern nur, dass der andere nicht sündigt. Vorletzte bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Kommt ganz oft die Frage, ja, Gott kann doch nicht in Versuchung führen. Und wir haben die Antwort auch im Jakobusbrief. Immer wenn jemand uns fragt, Jakobus 1,13, dann können wir auch antworten. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun. Und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Jeder wird von seinen eigenen Begierden, die ihn locken und drängen, in Versuchung geführt. Also was Jakobus da ganz klar ausspricht, ist der Hang zur Sünde, die Versuchung zum Bösen ist in uns selber, die wohnt in uns. Und wir sollen es nicht auf Gott schieben. Und das ist auch die Frage nach der Theodizee. Ist Gott gut, wenn so viel Böses geschieht? Keiner dankt Gott für all das Gute, das er tut. Aber alle schiebt man das Böse in der Welt auf ihn. Aber es kommt von uns, vom Menschen. Weil wir uns von Gott getrennt haben, ist das Böse in unser Leben eingezogen. Daher kommt das Böse nicht von ihm. Ich verteidige ihn, Herr. Müsst auch ihr ihn verteidigen. Ganz wichtig. Aber wenn man den Leuten sagt, könnte es auch an dir liegen. Ja. Die Seele reift durch Prüfungen, habe ich erst in dem Vortrag gehört. Und die Liebe wird rein. Verstand und Wille sagen, ich will das tun, was du mir sagst. Auch wenn die Gefühle was ganz anderes sprechen. Dadurch wächst unser Herz. Die letzte Frage zu dem Punkt. Da habe ich gegoogelt, weil ich mich das immer gefragt habe. Warum heißt es dann Prüfung? Also Prüfung soll wichtig sein für unser seelisches Wachstum. Dann soll uns doch Gott in Versuchung führen. Ja, oder doch nicht? Oder? Also es ist schwierig, merkt. Wir brauchen Prüfungen, aber Gott will, dass wir bestehen. Das ist wichtig. Und von Dr. George Lamsa kommt eine ganz schöne Übersetzung zum Verständnis. Lass uns nicht in Versuchung fallen oder in der Versuchung fallen, ich ergänze mal, sodass wir nicht mehr aufstehen können. Also lass uns nicht so schwer fallen, dass wir verwundet liegen bleiben, sondern schaff uns aus der Versuchung einen Ausweg und rette uns vor uns selbst und vor dem Bösen, das in uns eindringen mag. Letzter Punkt. Habt ihr es geschafft? Wart brav. Wieder Teresa von Avila, habe ich am Anfang schon gesagt. Kreis schließt sich. Die Erlösung des Menschen ist nur über die Menschheit Christi möglich, weil Gott ist so fern, so weit, so groß, so herrlich. Und wir brauchen einen konkreten Ansatzpunkt. Das heißt, das Leben nach dem Leben Jesu gestalten. Und das sind genau die Stoßgebete, die ich euch jetzt genannt habe. Herr, eil mir zur Hilfe. Herr, ich möchte es für dich tun. Herr, sorge du. Jesus, ist schön, dass du da bist. Heilige Franziskus hat mal eine Nacht nur gebetet. Ti amo, ich liebe dich. Könnt ihr auch mal machen. Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja? Könnt ihr mal machen. Hat sich ein Mensch dadurch bekehrt, der hat nicht zugehört. Was macht der Franziskus? Der hat aufgepasst, das dann aufgeschrieben. Graf irgendwas. Und die letzten zwei Beispiele zu diesem persönlichen Gebet, dass es wirklich greift. Und zwar ist es wichtig, genau in den Momenten, wo wir aus der Kapelle gehen, aus dem Gebet, aus den Exerzitien. Jesus sagt zur Schwester Faustina, du kannst zwar aus der Kapelle gehen, aber aus meinem Herzen kannst du nicht gehen. Das heißt, er bleibt immer da. Und jetzt kommt die Situation mit dem schwierigen Mitmenschen am Arbeitsplatz, wieder ein alter Konflikt, der aufkocht, wieder eine Sorge, die hochkommt. Und dann will er für uns da sein. Und dann genau meine Bitte an euch, denkt an ihn. Dann könnt ihr auch zum Beispiel von der Picaretta beten. Herr, was du willst, ich vereinige jetzt meinen Willen mit dem deinen. Das soll geschehen, ich gebe dir völlige Freiheit. Aber das soll geschehen, was du jetzt magst. Ich habe das zweimal ganz stark persönlich erfahren. Bin gleich fertig. Und zwar einmal nachts, da bin ich aufgeschreckt, hat solche Angst, Herz hat gebumpert. Und ich habe schon 100-mal meine Beichtväter gefragt, was soll ich machen? Nächtliche Angriffe oder was auch immer. Einfach Zustände, wo man ja, aus dem Schlaf hochschreckt. Und ich habe schon alles probiert, ja, alles, Herr, sorge du und Jesus, ich gebe dir meine Angst. Und es war alles gut. Und auch, das war das Letzte, was ich da gebetet habe, wo ich gesagt habe, Herr, ich nehme jetzt die Angst, wenn du sie willst. Ich gehe jetzt zusammen mit dir in den Ölgarten, ganz persönlich, wie es euch kommt. Du hast auch Angst gehabt im Ölgarten. Ich trage es jetzt zusammen mit dir. Das habe ich ernsthaft zu ihm gesagt, laut im Zimmer, weil es ist nachts, ihr seid allein, ihr könnt schon mit Jesus sprechen. Hört keiner zu. Und alles war weg mit einem Schlag. Ja, weil ich ihm die Freiheit gegeben habe. Ja, kann auch sein, dass er die Angst dann tragt mit ihm zusammen. Aber er wollte mir zeigen, wenn du mich persönlich ansprichst und mir die Freiheit lässt, kann ich alles tun in einem Augenblick. Ja. Und das letzte Beispiel und damit auch der Abschluss, das ist das letzte Gebet Jesu am Kreuz, Lukas 23, 45. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist die Ganzhingabe, auch die Lebensübergabe, wenn ihr es noch nicht alle gemacht habt. Fallen lassen, loslassen im Gott. Könnt man auch mal reden bei einer anderen Gelegenheit übers Ruhegebet. Da lese ich gerade auch übers Schweigen und übers Fallen lassen in Gott. Also wirklich um dieses Stillschweigen vor Gott und ganz loslassen von allem menschlichen Wollen und Besserwissen. Und wirklich zu sagen, vielleicht eines der schönsten Stoßgebete, Vater, jetzt in dieser Situation, egal wie es mir geht, ich lege meinen Geist in deine Hände, du machst es. Wenn er das ernsthaft sagt, dann werdet ihr Wunder erleben, mögliche Wunder. Angelus Silesius, Gott ist so überall, dass man nicht sprechen kann. Darum betest du ihn auch mit Schweigen besser an. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.